Episode 355 Produktmanagementprozess. Herzlich willkommen zu dem Podcast für Lean-Interessierte, die in ihren Organisationen die kontinuierliche Verbesserung der Geschäftsprozesse und Abläufe anstreben, um Nutzen zu steigern, Ressourcenverbrauch zu reduzieren und damit Freiräume für echte Wertschöpfung zu schaffen. Für mehr Erfolg durch Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit, höhere Produktivität durch mehr Effektivität und Effizienz. An den Maschinen, im Außendienst, in den Büros bis zur Chefetage. Heute habe ich Tim Klein bei mir im Podcastgespräch. Er ist Agile Product Coach. Hallo Tim.
Hallo Götz. Danke für die Einladung.
Ja, schön, dass du heute dabei bist. Jetzt haben wir ja im Vorgespräch schon kurz gesprochen und vielleicht dieser Begriff Agile Product Coach braucht schon mal eine kleine Erläuterung vielleicht von den einen oder anderen.
Das glaube ich gerne. Ja, genau. Also letztlich bin ich als Mentor oder Coach für Produktmenschen, für Produktrollen und Produktorganisationen unterwegs. Deshalb letztlich das Product Coaching. Und ich komme ursprünglich sehr stark aus der agilen Szene und so mein Home-Turf ist jetzt seit 10 Jahren auch oder über 10 Jahren das Coaching und Mentoring von Product Ownerinnen und Product Ownern. Und ja, da wir dann irgendwann, also wir heißt die Produktwerker, wir sind zu dritt, die das machen, da wir dann irgendwann festgestellt haben, Mensch, in der ganzen agilen Szene gibt es zwar diese Product Owner, ich sage jetzt mal Rolle oder Verantwortlichkeit, aber die insgesamt so das ganze Thema Produktverständnis, Produktmanagementverständnis ist im Agilen recht schwach ausgebaut. Und immer mehr bin ich also so in die Blase oder in die Bubble von modernem Produktmanagement, insbesondere modernen digitalen Produktmanagement, auch eingetaucht. Und da stellt man dann auch fest, naja, da ist das mit der Agilität auch tatsächlich gar nicht so weit verbreitet, wie ich erst gedacht hätte. Und das verbinde ich letztlich mit diesem Begriff Agile Product Coach. Es mag ein bisschen ungewöhnlich sein, aber mein Ansatz ist im Endeffekt diese beiden Welten, Agilität und modernes Produktmanagement auch zu verbinden. Und ich sage immer so ein bisschen flapsig, wir bringen Product Ownern Produktmanagement näher.
Ja, finde ich sehr spannend und deckt sich ein Stück weit mit meinen, nennen wir es mal, Eindrücken. Weil ich aus einem relativ klassischen Kontext komme, ursprünglich, kann ich mal sagen, letztes Jahrtausend, wo die Produktmanagement-Rolle sehr präsent war und dann eine Produktentwicklung mit dem dahinterliegenden Prozess und natürlich die ganzen Produkte halt in Projekten entwickelt werden, der wiederum auch mit einem Projektmanagement-Prozess unterlegt ist. Und dann war ich einfach mal so dreist und habe ja unsere Episode Produktmanagement-Prozess genannt und habe aber schon die Unterfrage in den Raum gestellt für mich, gibt es das überhaupt, einen Produktmanagement-Prozess? Haben also Produktmanager einen Prozessgedanken im Kopf? Und wenn ja, wie sehen dann zwischen den anderen beiden, Produktentwicklung und Projektmanagement, wie sehen denn da die Schnittstellen aus?
Ja, ich denke, in einem modern gedachten Produktmanagement oder so, wie ich es erlebe in der Szene, herrscht immer weniger ein Prozessgedanke vor, weil man sich damit auch eben ganz explizit eher abgrenzt von einem Projektmanagement-Prozessgedanken. Ich selber bin von Hause aus Diplomkaufmann und habe eben lange Jahre, ich glaube so ungefähr 13 Jahre erstmal tatsächlich als Projektmanager oder im Projektmanagement auch gearbeitet und habe eben auch diese von der Pike auf so Projektmanagement-Prozesse erlernt. Und mit dem Eintauchen in Agilität, und das erlebe ich auch vielfach jetzt bei Kunden oder so, wie sage ich so, in dieser Transformation haben viele dann auch noch so einen Prozessgedanken, ne? Wollen Agilität wie einen Prozess verstehen Scrum wie als Framework falsch wie einen Prozess, ne? Und gehen so fast schon mechanistisch an Agilität heran oder auch an Frameworks wie Scrum heran. Und das ist im Endeffekt aktuell auch immer so ein kleiner Kampf in den Diskussionen. Ist Product Owner, die Verantwortlichkeit aus dem Scrum-Framework, ist die nicht zu prozessual gedacht oder sind das nicht fast schon technische Projektmanager eher als ja sehr explorativ und discovery-orientiert auftretende Produktmanager. Von daher, um die Frage kürzer zu beantworten, nein, im aktuellen Diskurs des Produktmanagements sehe ich immer weniger Prozessgedanken und viel mehr so dieses Inspect and Adapt und über Experimente, also anders über Hypothesen, Experimente abzuleiten und aus diesen Experimenten zu lernen und daraus dann wieder zu adaptieren.
Wobei da ja nach meinem Verständnis ja auch ein Stück weit ein Prozess dahinter steckt. Und ich drück's immer ein bisschen so aus. Meine persönliche Prozessdefinition ist die Kombination aus Verhalten und das darüber kommunizieren. Und seit WhatsApp wissen wir, dass mit dem Nicht-Verhalten, mit dem Nicht-Kommunizieren geht nicht. Und mit dem Nicht-Verhalten ja geht's eigentlich auch nicht. Und um es dann noch ein bisschen auf die Spitze zu treiben, im Grunde kann man es wie Schwerkraft benutzen. Man kann jetzt dran glauben oder dafür eine Wahrnehmung haben. Sie wirkt halt, egal ob ich dran glaube oder nicht. Und von daher werde ich so das Gefühl eben nicht los, dass hinter viel mehr Dingen Prozess steckt, wie die Beteiligten sich klar machen.
Naja, letztlich ist, wie du schon sagst, die Frage ist, wie ich Prozess definiere. Und Prozess ist für mich, nach meinem Verständnis, gerade auch so, wie ich es aus dem Projektmanagement her kenne, eher eine fast schon schematische Abfolge oder ein Entscheidungsbaum, also etwas, was ich in Form von Diagrammen und Abläufen darstellen kann, die oftmals dann sogar sequenziell laufen. Und ich fand das mit der Schwerkraft ein schönes Beispiel, weil mir geht es im Produktmanagement eher um eine Haltung. Und ich glaube, da kommen wir dann auch zusammen, ne? Es geht um eine Haltung des Nichtwissens, ne? Um eine Haltung des gegenüber Risiken, die ich im Produktmanagement einfach antizipieren oder mitigieren muss. Und eben, dass ich nichts oder weniges nur, zumindest in komplexen Problemumfeldern, ex ante, vorher planen kann. Und das ist für mich eher so diese, ne, Haltung des Lernens, Haltung des Herausfindens, Herausfinden von Nutzer- und Kundenbedürfnissen, um entsprechend problemzentriert oder problemempathisch zu arbeiten. Und da würde es mir jetzt schwerfallen, einen Prozess sozusagen auch zu dokumentieren. Ich denke jetzt so an Diagrammformen und Entscheidungsbäume. Das würde mir da nicht gelingen. Von daher ist für mich eher so Haltung, Framework, Verhalten, das Richt oder ja das, was ich mit im Produktmanagement aktuell sehe.
Ja, wobei ich eben hinter diesem laufenden Hinterfragen, so würde ich es jetzt ausdrücken, von der Realität ja auch schon einen Prozess persönlich sehe, im Sinne von, okay, ich stelle mir eine Frage. Und dann versuche ich die Frage halt entweder positiv oder negativ eine Antwort zu bekommen.
Ja, im Sinne von, dass so Loops geschehen, das gehe ich mit, ne? Dass man im Endeffekt Erkenntnisse sammelt, also Insights, daraus Hypothesen ableitet, also Insights meinetwegen aus User Research auch ableitet, Insights erstellt, Hypothesen daraus ableitet, Experimente aufstellt, diese Experimente validiert oder falsifiziert und dann wieder zurück in den Loop springt und sagt, Hypothese über meinen Problem-Solution-Fit ist zum Beispiel gescheitert, dann muss ich wohl noch mal einen Schritt zurückgehen, das Problem besser verstehen, andere Solution-Optionen oder andere Opportunities mir angucken. Und das ist sozusagen ein wiederkehrender Loop. Und klar, wenn du das sagst, wenn du das siehst als Prozess, dann sind wir zusammen beim Prozessbegriff.
Ja. Ja. Gut, jetzt hattest du ja auch angedeutet, dass du in Anführungszeichen aus dem klassischen Projektmanagement-Kontext kommst. Drücke ich es jetzt mal so aus mit meinen Worten.
Ja.
Was hast du durch Agile, Scrum und Co. auf der Produktmanagement-Ebene an Veränderungen wahrgenommen?
Genau, ich komme ja seit Beginn der 2000er, also so seit 2000 bin ich da drin im Projektmanagement-Gedanken und habe eben durch die Agilität, das war bei mir so ab 2011, Anfang 2012 kam ich da so rein, habe ich, glaube ich, überhaupt den Begriff von Komplexität erstmal so verstanden. oder wurde damit konfrontiert. Ich glaube, dass ich es mir sonst oder in meinem vorherigen Umfeld, das war meistens so im Banking-Finance-Bereich, viele IT-Projekte, sag ich mal, oder IT-nahe Projekte, Post-Merger-Integration-Projekte und so, dass die sehr häufig vorausgesetzt haben, dass der Kontext relativ stabil ist, also im Sinne von komplizierter Probleme, aber letztlich nicht zugestanden haben, dass Komplexität da herrscht, also im Sinne von, dass da Dinge sind, von denen wir wissen, dass wir sie nicht wissen oder wo wir eben Ursache-Wirkungszusammenhänge in Interaktionen auch nicht ex ante vorhersagen können. Und da, das habe ich eben durch die Agilität so erst so richtig verstanden, nach dem Motto, Mensch, es gab vielleicht einen Grund dafür, dass ich in riesengroßen Projekten, also ich rede über Größenordnung von 2.500 Personen, wo ich das Projektmanagement Office oder so geführt habe, wo Planung halt total an seine Grenzen kommt. Ne? Klar kannst du dann über Change-Request-Verfahren einiges auffangen, aber das ist halt super, super mühselig. Und Agilität hat mir eben diese Haltung der kontinuierlichen Feedback-Schleifen eben vermittelt. Zu sagen, okay, wenn das Problem zum Beispiel, oder ich weiß, dass das Problem von vornherein vielleicht noch nicht richtig verstanden ist, also das Problem der Nutzenden oder der Kunden. Und Agilität spielt dort seine Stärken aus, finde ich, wo man das von vornherein akzeptiert und sagt, okay, wir müssen vielleicht ein paar Lernschleifen gehen, das mögen im ersten Moment Umwege sein, aber dafür nähern wir uns dann auch einer höheren Effektivität im Rahmen der Produktentwicklung. Und ich will da gar nicht den Projektbegriff nutzen, man kann Produkte natürlich auch in Projekten starten und entwickeln, aber ein Produkt hat halt einen Produktlebenszyklus, ne, bis wir das Produkt zu Grabe tragen oder abbauen. Ja. Und das genau ignoriert halt das Projektmanagement. Das war für mich so ein Aha-Effekt, den ich durch Agilität eigentlich auch bekommen habe, dass wir gerade jetzt auch so in der Verantwortung als Product Owner, wenn ich ja mal im Scrum bleibe, dass wir eine Ownership entwickeln müssen, auch vom ganzen Team, von einem Produktteam, eine Ownership, eine Produktverantwortung über den gesamten Produktlebenszyklus hinweg und nicht nur, und so war ich vorher unterwegs, sozusagen irgendwas an die Rampe schieben und nach mir die Sintflut.
Ja, was einerseits in meiner persönlichen Erfahrung an Produktmanager, also ich hab Produktmanager erlebt, die glaubten, mal jetzt vorsichtig auszudrücken und ein bisschen überspitzt wahrscheinlich auch, die Weisheit mit Löffeln gefressen zu haben, im Sinne von, sie wissen genau, was der Kunde braucht. Nur, dass der Kunde möglicherweise dann hinterher etwas andere, wie soll man das vorsichtig ausdrücken, etwas andere Erwartungen hatte. Also was ich aus deinen Beschreibungen gerade rausgehört habe, ist, mir geht da der Begriff Demut durch den Kopf, im Sinne von, ich weiß halt nicht alles. Ich weiß vielleicht, was ich nicht weiß, aber ich weiß definitiv nicht alles.
Also absolut richtig. Ich denke, dass sich halt auch dort in den letzten, ich sage jetzt mal 25 Jahren, eine ganze Menge verändert hat. Also wenn ich mich an die Krisen von 2002 und insbesondere dann auch nochmal von, wann war das so, 2008 war Lehman Brothers pleite, glaube ich, ne? Also 2008, 2009 denke, in Kombination mit der weit verbreiteten Informationstechnologie und damit auch der Informationsgeschwindigkeit, dann ist mein subjektives Erleben der Zeit zumindest, dass Ende der Nullerjahre eine ganz andere Geschwindigkeit in solche Projekte und Produktentwicklungen reingekommen ist, weil die Dynamik von Konkurrenz und Markt halt aus meiner Sicht nochmal dramatisch zugenommen hat. Und dass im Endeffekt die Zeit für längere und notwendige, saubere Analyse- und Planungsprozesse und Phasen vielleicht auch immer weniger da war oder auch immer weniger gegeben wurde von den Unternehmen. Und damit so ein klassisches Wasserfallvorgehen mit einer entsprechenden Ruhephase, bevor man es dann in die Umsetzung gibt, eben auch ja letztlich nicht mehr gab oder immer weniger Möglichkeiten dafür gab. Und ich kann mich an zum Beispiel ein Thema erinnern. Ich war damals Head of Product bei HRS, der Hotelbuchungsplattform. Und wir haben dann dort ein großes neues B2B-Portal gebaut und letztlich war die Grobkonzeption, die Verfeinkonzeption mit Agenturen lang und breit abgestimmt und hatte, ich glaube, gefühlt 1,5 Jahre gedauert. Und als es dann endlich in die Umsetzung kam, also noch im Projektgedanken her, hat das dann auch noch mal eine Weile gedauert. Und irgendwann, als das Ganze fertig war, nach gefühlt, jetzt aus der Erinnerung heraus, 3, 3,5 Jahren oder so, stellte man fest, so hoppla, in der Zwischenzeit war nicht nur das iPhone wirklich richtig prominent geworden, also es war irgendwie so zwischen 2010, 2011, sondern vor allem 2010 ist das iPad gekommen. Ja? Und das ganze Thema von Tablet-Nutzung von solchen Portalen, auch im B2B, war einfach in der ganzen Konzeptionsphase nicht mitgedacht worden. Also Gedanken, die dann später mit Mobile First oder überhaupt Tablet-Nutzung aufkamen, Responsive Design, gab es zu Beginn der Konzeptionsphase noch nicht. Ja, und wir haben es halt irgendwie stumpf umgesetzt und auf Desktop funktionierte das nachher auch wunderbar. Nur leider war das Ganze ziemlich für die Katz, was Tablet-Nutzung und Co. anging. Ne? Ja, und das hätte man, glaube ich, Entschuldigung, das hätte man, glaube ich, durch so ein adaptiveres Verhalten, durch häufigere Nutzerbefragungen, glaube ich, auch während des Produktentwicklungsprozesses noch herausfinden und dann auch integrieren können.
Ja, da möchte ich mal noch geschwind irgendwie aus ein Stück weit persönlichem Interesse nachfragen, diese Nutzer-Experience. Also ich habe immer mal wieder das Gefühl, wenn ich bestimmte Dinge sehe, und da denke ich jetzt spontan an meine Krankenkasse, deren Krankenkassen-App, da gruselt es mich. Das würde also aus meiner Sicht eher in sowas fallen, wie du gerade geschildert hast, mit allem drum und dran, wobei das vielleicht für den normalen Benutzer gar nicht erkennbar ist, dass da so schräge Sachen im Hintergrund passieren. So ein bisschen, aber wie gesagt, das kann ein persönliches Gefühl sein oder ist bestimmt ein persönliches Gefühl, dass ein Teil des Problems natürlich auch in der nicht greifbaren Software begründet ist, auf der informationellen Ebene begründet ist. Während wenn ich jetzt halt, da wo ich ursprünglich herkomme, einen gewissen Hardwareanteil habe, ich da andere Effekte mit berücksichtigen muss. Allein wenn ich mir ein Spritzgusswerkzeug machen will, bin ich halt mal ganz schnell bei vielen Monaten statt nur 4 Wochen. Und da werde ich halt so das Gefühl nicht los, dieses immer schneller ist vielleicht ein bisschen hausgemacht.
Also ich fange mal hinten an mit dem Thema Spritzguss, weil ich einen langjährigen Kunden, Weltmarktführer im Spritzgussumfeld sogar habe und dort auch gesehen habe, wenn die Spritzgusswerkzeuge bauen und da sehr viel aus den Lean-Gedanken zum Beispiel eingeflossen ist und auch immer mehr mit Scrum dort gearbeitet wurde, also im Shopfloor, also im Floor auch, und die dann hingegangen sind und sich diese Werkzeuge gedruckt haben irgendwann, ja, erstmal prototypisch. Dann sehe ich, wie stark dort Entwicklungszyklen von solchen Spritzgusswerkzeugen auch total reduziert werden konnten, um sich damit eben auch mehrere Vorteile am Markt zu erarbeiten. Zum einen Lieferung ab Losgröße 1. Das ist in so einem Umfeld Spritzguss schon ganz schön krass. Ja? Die bauen dir im Zweifel das Werkzeug für dein eines Teil. Und okay, mittlerweile würde es dann halt vielleicht sogar eher gedruckt werden und so. Und zum anderen als Weltmarktführer dort in Positionen gekommen sind, die du, glaube ich, mit anderen Verfahren so nicht erreicht hättest. Und wenn ich auf deine Krankenkassen-App, das ist ein schönes Beispiel, zurückkomme, ich bin auch tatsächlich sehr viel im Versicherungs- und zum Teil Bankenkontext unterwegs, das ist, glaube ich, eher ein Organisationsentwicklungsthema, dass dort erstens lange Jahre sehr silo-orientiert tatsächlich IT und Produkt getrennt waren. Ich würde behaupten, dass das in den letzten 3, 4 Jahren zunehmend in diesen Branchen auch zusammenbricht oder zusammengeführt wird. Noch nicht immer, dass es flüssig läuft, aber dass das Problem erkannt ist, dass das so nicht mehr funktioniert, so dass so eine interne IT als interner Dienstleister verstanden wird und Produkt oder Strategie oder die Fachdomänen sozusagen was bei der IT bestellen. Das wächst immer stärker zusammen, aufbauorganisationstechnisch und damit auch in der Ablauforganisation. Und der zweite Punkt in dem Kontext ist, dass dort meiner Ansicht nach viel zu sehr noch mit einer Innensicht gearbeitet wird, nach dem Motto, wie du es eben schon mal formuliert hast, wir wissen doch, was die Kunden brauchen. Wir waren ja selber vielleicht mal, ich bleib dabei, ne, im Versicherungsvertrieb vor 15 Jahren und natürlich wissen wir, was ein Vermittler braucht und so weiter und so fort. Also anders formuliert, wir glauben zu wissen, was die da draußen bauen. Und das mit einer sehr starken Innensicht oder eben auch sehr stark arbeitsteilig sowas erstellt wird. Und dann kommen dann halt Produkte raus. Nehmen wir irgend so eine Sparkassen-App, nicht Sparkassen, Versicherungs-App, Entschuldigung, wo du denkst, was ist denn hier los? Und auf der anderen Seite gibt es aber gerade im Markt von Versicherungen und Banken wunderbare Gegenbeispiele. Und ich rede jetzt nicht nur von den N26 und Startups und Unicorns, sondern ich finde, wenn man sich zum Beispiel so eine ING DiBa anguckt, die haben schon sehr früh im Web und in App hervorragende Sachen gemacht. Selbst eine Sparkassen-App ist über die Jahre wirklich führend geworden, finde ich. Und also bei der Krankenkasse, bei der ich bin, muss ich sagen, das ist vielleicht von der UI her, vom User-Interface nicht das Hübscheste, aber ist von der Funktionalität her super. Ja? Also sehr stabil etc. Ich könnte mir da auch noch mehr vorstellen zum Teil, was die Prozessverfolgung von so Krankenkassenprozessen angeht. Aber da würde ich sagen, da sind einige schon auf dem richtigen Weg. Aber wie du schon sagst, man findet auch noch welche, wo es recht gruselig noch ist. Ja,
ja. Ja, und das ist jetzt der Punkt, wo ich immer denke, es gibt eine Wechselwirkung zwischen der Art des Produktes und den Prozess, der jetzt in meiner Denke halt im Grunde dem zugrunde liegt. Ich komme wieder auf die Schwerkraft zurück. Egal, ob ich dafür eine Wahrnehmung habe, ein Bewusstsein habe, es ist halt trotzdem da. Und auch eben dieser Punkt Haltung, den du genannt hast. Haltung und Verhalten sehe ich durchaus gewisse Ähnlichkeiten. Und auch mit der Haltung würde ich sagen, eine Nichthaltung gibt es im Grunde nicht.
Ja, ich finde, ich würde Haltung und Verhalten trennen. Ich übersetze Haltung oder ich nutze Haltung ganz gerne als Übersetzung für den durchaus schwierigen Begriff Mindset. Und ich mag den Begriff Mindset nicht so sehr, aber halte mich da an Definitionen von der Svenja Hofert oder einem Dennis Willkommen, falls ihr die kennt, die sagen, ein Mindset besteht im Endeffekt aus einem Dreiklang, aus einer kognitiven Bewertung, einer emotionalen Bewertung und dem daraus drittens dann folgenden Verhalten oder Handeln. Und das ist im Endeffekt kognitive Bewertung ist im Endeffekt das Denken. Emotionale Bewertung könnte man sagen, ist so das Bauchgefühl, wie ich zu einer Sache stehe. Und das können wir jetzt mal aufs Produktmanagement auch übertragen. Ja, was weiß ich kognitiv über moderne Produktmanagement-Verfahren, Vorgehen, Prozesse, whatever? Emotionale Bewertung, glaube ich, nehmen wir mal Agilität als Beispiel, glaube ich, das ist alles Bullshit, aber weil es meine Organisation gerade eben so vorantreibt, naja, stelle ich mich in die Reihe mit ein und agiere halt, verhalte mich nach außen wahrnehmbar, so als wenn ich agil oder verhalte mich in der agilen Rolle. Und diese, vielleicht ist nicht gut genug erklärt worden gerade, aber von mir, dieser Dreiklang aus, wie denke ich über das Thema, beispielsweise Agilität, wie ist mein so Bauch- und Herzgefühl dazu, ob ich, habe ich richtig Bock drauf oder nicht? Und das Dritte ist, wie verhalte ich mich in dem Kontext? Und das Schwierige oder die Herausforderung ist ja, wir sehen bei unseren Mitmenschen und bei unseren Kolleginnen und Kollegen ja nur das Verhalten. Ja. Wir können ja nicht hinter die Stirn gucken und wirklich sehen, ist es sozusagen nur gespielt? Wir nennen das dann manchmal ganz gerne so, das ist dann agiles Theater. Oder ist diese, und ich nehmen wir als Beispiel Kundenzentrierung, ist das wirklich eine feste Überzeugung, die ich sowohl kognitiv als auch emotional in mir trage, zu sagen, Produktmanagement heißt, dass ich als Produktmanagerin, als Produktmanager nicht alles wissen kann. Dass wir als Organisation nicht Markt und Kunden und Nutzerinnen und Nutzer richtig verstehen, sondern unsere Haltung muss es sein, immer wieder zu lernen, zu hinterfragen, User-Testings zu machen, User-Interviews zu führen, kontinuierliches Interviewing zu machen, weil wir wissen, dass wir nicht alles wissen, sozusagen in einem komplexen Problemumfeld. Das ist für mich Haltung, aka Mindset, was sozusagen von einer starken kognitiven Überzeugung gepaart mit einer motivatorischen und emotionalen Überzeugung in dann entsprechendem Verhalten mündet. Verhalten im Sinne von, nehmen wir die Krankenversicherung, wir gehen raus und befragen unsere Nutzer. Wir schieben entsprechend mit der App, bleiben wir mal dabei, mit der Krankenkassen-App, wir schieben entsprechende Tests vorweg, wir iterieren mit der App. Wir sagen nicht, wir machen ein Projekt und dann wird es rausgeschoben und dann ist fertig, sondern wir lernen ein Stück weit natürlich auch mit den Nutzerbedürfnissen das Produkt bis zu seinem Lebensende kontinuierlich zu verbessern.
Ja, und ich glaube, da und möglicherweise ist das gerade bei dem Krankenkassen-App-Modell besonders gravierend. Das Geschäftsmodell einer Krankenkasse, das, was sie also als Produkt ihren Mitgliedern bietet, ist ja im Grunde was ganz anderes wie dieses vermeintlich physische Produkt, was ich auf dem Smartphone habe, wie ich eventuell mit meiner Krankenkasse kommunizieren kann. Da stecken ja im Grunde Welten dazwischen. Weil das Geschäftsmodell, wenn ich das jetzt mal vergleiche mit einem Automobilhersteller, der halt Autos baut, da sehe ich einen viel engeren Bezug zwischen dem Auto und dem Geschäftsmodell.
Ja, also bleiben wir im Versicherungskontext. Die Herausforderung ist ja, dass wir eine sehr große Stabilität gerade jetzt in Deutschland haben, was das Thema, ne, Zweiklassengesundheitssystem angeht. Bleiben wir mal im privaten Krankenkassenumfeld, ne? Ein Wechsel der privaten Krankenkasse ist nicht üblich. Du kannst jetzt, wenn dir die App gefällt, nicht einfach abwandern, wenn es jetzt eine PKV ist, ne? Und sagen, dann nehme ich halt die nächste Krankenkasse. Auch im Bankenbereich ist es vielleicht häufiger, aber nicht ganz so häufig, dass du die Bank deshalb wechselst, weil dir die App nicht gefällt. Jetzt mal überspitzt formuliert. Und wenn wir an Versicherungen allgemein denken, nicht nur an Krankenversicherungen, dann ist, nimm mal Lebensversicherung, der Wechsel deiner Lebensversicherung, die Übertragbarkeit halt bislang alles noch nicht so gegeben. Aber lass doch mal irgendwann eine Bundesregierung drankommen oder sich Gesetze ändern, dass es eine Auflösung des Zweiklassengesundheitswesens gibt. Lass es Übertragbarkeit von Lebensversicherungen vielleicht europäisch geregelt plötzlich Einzug erhalten. Dann wird sich, glaube ich, erweisen, welche dieser Organisationen adaptiv genug sind, um nicht das Wort Agilität zu beanspruchen, sondern adaptiv genug sind und gleichzeitig Resilienz genug haben, um sich dann eben Wettbewerbsvorteile zu sichern. Ich glaube, in einem stark regulierten Markt, wie wir das jetzt hier im Versicherungsumfeld haben, sind die kompetitiven Vorteile, die durch so ein adaptives, agiles Vorgehen da sind, eben noch nicht so greifbar. Ne? Und nach dem Motto, ja, läuft doch, ne? Lief doch bislang immer so. Ja klar, die Leute, die jetzt meinetwegen in unserem Alter in solchen Versicherungen in entsprechenden Führungspositionen sind, die sagen sich wahrscheinlich auch, oh gut, ne, bis zu meiner Pensionierung reicht das noch. Für uns geht's doch gut. Und das ist die Frage auch, wie auch durch einen sicheren Generationenwechsel in solchen Unternehmen da letztlich eine andere Denkweise Einzug erhält und damit auch eine kundenzentriertere Denkweise. Also ich kenne ein Beispiel von einer sehr großen privaten Versicherung oder auch Krankenversicherung, wo ein relativ junger Typ, irgendwie Anfang, Mitte 40, den Vorstandsvorsitz übernommen hat jetzt vor ein paar Jahren, der schon ganz schön viel von Agilität und modernem Produktmanagement verstanden hat. Und verstanden hat, dass sich da bestehende Mechanismen ändern müssen. Und das wird alles eine Zeit lang dauern, bis sich solche Organisationen auch wandeln. Aber das ist meiner Ansicht nach der Change oder der Wandel, der dann auch den gesellschaftlich geänderten Rahmenbedingungen irgendwann gerecht wird.
Ja, den Punkt möchte ich jetzt ganz gern, wenn ich so ein bisschen Richtung Uhr schaue, auch zum Abschluss noch diskutieren. Mache ich im Grunde immer gerne diesen Blick in die Zukunft. Wie wird sich Produktmanagement, und das ist natürlich ein brutal breites Feld, das ist mir schon klar, weil Produkte habe ich ja im Grunde überall, egal, auch da wieder, egal, ob ich eine Wahrnehmung dafür habe oder nicht. Wie wird sich Produktmanagement deiner Ansicht nach in der Zukunft verändern?
Also vorweggeschickt, wenn ich von Produkten rede, meine ich damit auch Services oder Professional Services. Ja. Ich glaube jetzt in der aktuellen, auch krisenhaften und makroökonomischen Situation wird zunehmend, und ich hoffe, es bleibt danach auch so, eine stärkere Wertorientierung das Produktmanagement leiten. Also sozusagen sowohl für den Kunden- und Nutzerwert den in den Blick zu nehmen, aber als auch natürlich genauso wichtig, den ökonomisch-fiskalen oder ökonomischen Wert für das Unternehmen. Ich glaube, dass sich die sozusagen betriebswirtschaftliche Orientierung im Produktmanagement, wieder sagen wir so, zu einer alten Blüte wieder aufschwingen wird, nennen wir es mal so. Ich glaube, dass das früher stärker war. Ich glaube, dass wir gerade in so Dotcom-Zeiten, in einigen, ja, in Phasen in den letzten Jahren, in denen uns alles sehr gut ging, ja, oder Unternehmen sehr gut ging, dass das ein Stück weit verloren gegangen ist, die wirtschaftliche Betrachtung von Produktentwicklungsprozessen und dementsprechend das ganze Thema Effektivität, ich sage bewusst nicht Effizienz, sondern Effektivität von bei der Erstellung von Produkten und Services im Sinne von effektiver Lösung von bestehenden Kunden- und Nutzerproblemen, dass das stärker an Einfluss wieder gewinnt. Ich weiß gar nicht, ob man wieder sagen kann. Ich weiß nicht, wie du es siehst, wie es früher war, aber ich glaube, Produktmanagement wird zunehmend marktnäher gedacht werden und näher eben an Nutzer- und Kundenbedürfnisse heranrücken müssen, weil damit eben auch wirtschaftliche Interessen verbunden sind. Und man kann sich weniger gut, gerade in Großorganisationen, so ins stille Kämmerlein hocken und mal für längere Zeit Produkte im eigenen Saft erdenken. Ne? Da habe ich durchaus auch weitere Erfahrungen so in der Pharmaindustrie gemacht und so, wo letztlich, nehmen wir mal Pharma noch, ne, wo einfach lange Produktentwicklungszyklen für die Pharmaprodukte, ne, Medizinprodukte von 8 bis 11 Jahren ist ja keine Seltenheit, so ein langer Produktentwicklungszyklus. Und das hat manchmal so sozialkulturell auch eine gewisse Trägheit, würde ich es mal nennen, auch auf Produktentwicklungsprozesse gerade im digitalen Produktmanagement, die ungesund sind. Und das wäre für mich ja, so ein Zukunftsblick. Ich glaube, dieses Flirrende wird wegfallen, was wir jetzt ein paar Jahre hatten. Flirrend im Sinne von so fancy stuff und hier und das und jede neue heiße Sau wird durchs Dorf getrieben. Ich glaube und hoffe, dass das weggeht oder weniger wird. Und ich glaube, dass damit dem ganzen Thema modernes Produktmanagement bekommt mehr Ernsthaftigkeit. Also wirtschaftliche Ernsthaftigkeit zuteil wird.
Ja, mir ging da jetzt, weil du gesagt hast, wieder wie früher in Anführungszeichen, so Stichwort gute alte Zeiten. Im Telekommunikationstechnikbereich gab es noch sowas wie Amtsbau. Da habe ich also für eine deutsche Bundespost, habe ich also etwas gebaut. Und jetzt aber andererseits, auch wenn das natürlich sowas wie Wettbewerb da überhaupt nicht stattgefunden hat, aber eine stärkere Kundenorientierung kann man sich andererseits wieder fast nicht vorstellen, weil ich ja genau für diesen einen Kunden was gebaut habe. Und da wäre ich ja ziemlich blöd, wenn ich denen fragen würde, was er wirklich haben will.
Das ist absolut nachvollziehbar. Die Frage ist, ob dann dort eine Person oder eine Abteilung euch meinetwegen beauftragt hat, bau dies. Ja. Oder ob es eher, und das fände ich einen modernen Ansatz, ist, wir haben hier folgendes Problem, findet eine Lösung und baut die. Also die Frage ist, wie viele Lösungsvorgaben gab es? Also ist mehr der Fokus auf Lösung oder der Fokus auf Problem gerichtet?
Ja, das ist durchaus richtig. Da hat dann, aber das wäre wahrscheinlich eine extra Episode, da hat dann die Trennschärfe zwischen Lasten- und Pflichtenheft durchaus, waren es fließende Übergänge, um es mal vorsichtig auszudrücken.
Ich denke nochmal vielleicht als Ergänzung zum Ausblick Produktmanagement, gerade jetzt mit steigenden Zinsen, steigender Inflation letztlich auch in der letzten Zeit, ist die Refinanzierungsmöglichkeit einfach deutlich gesunken. Und das ist gerade bei kleineren Unternehmen, jüngeren Unternehmen schon, hat das einen massiven Impact auch auf die Frage, wie viel Freiräume habe ich, wie viel Zeit kann ich mir gönnen, um erfolgreiche Produkte und Services zu bauen. Und wenn ich mal nicht davon ausgehe, dass das kurzfristig wieder weggeht, sondern eher mittelfristig, dann glaube ich, dass Produktmanagement oder so erlebe ich es aktuell auch, sehr stark nachgefragt ist. Also dieses wertorientierte Produktmanagement, nenne ich es mal, betriebswirtschaftlich orientierte Produktmanagement, das erscheint mir gerade sehr stark nachgefragt, während dieses sehr, ich verkürze es mal, sehr rein menschenorientiertes Agilitätsdenken gerade eher ein, ja, nicht auf dem Rückschritt ist, aber weniger stark aktiv nachgefragt wird.
Ja, und ich glaube aber unterm Strich wird es nur gelingen, nur gut gelingen, wenn man immer den passenden Hut aufsetzt. Und jetzt nicht das, was man vielleicht in der Vergangenheit immer dieses entweder oder statt einem sowohl als auch.
Absolut. Absolut, weil ich glaube auch, dass wenn du jetzt auch nochmal wieder auf Generationen guckst und im Endeffekt die jungen Leute, so schön, wenn wir das erzählen, aber wenn du im Endeffekt eine Generation siehst, die jetzt auf den Arbeitsmarkt drängt, die hat auch keine Lust in einer klaren Command-and-Control-Organisation oder Denkweise eines hierarchisch aufgesetzten Projektmanagementprozesses zu arbeiten. Das würde ich sagen, ne? Ich glaube, wir sind auch raus aus diesem anderen Extrem, dieses ne, Work-Life-Balance, kommst du heute nicht, kommst du morgen. Das ist, glaube ich, auch, würde ich sagen, zum Glück ein bisschen weniger geworden. Und du musst aber, glaube ich, gerade mit den Großorganisationen eben auch dieser jungen Arbeitnehmerschaft eben auch ein Angebot für ein Klima, für ein Umfeld schaffen, um gute, erfolgreiche Produkte und Services zu kreieren. Und da kommt wieder das ganze Thema, meinetwegen auch Agilität, Menschenorientierung, menschenzentrierte Führung, total mit ins Boot. Also das ist dieses sowohl als auch, was du sagst, ne, ist da meiner Sicht nach das Entscheidende. Es geht meiner Sicht nach aktuell nicht mit reinen Wohlfühlmetaphern, aber es geht auch nicht jetzt, dass wir irgendwie die Zeit zurückdrehen und wieder die harte Hand und die sozusagen die hierarchische Peitsche rausholen.
Ja, waren wieder definitiv ein paar sehr spannende Gedanken dabei, die ich mir im Vorfeld in der Form so, das ist ja das, was mich auch immer vorantreibt beim Podcast, bei meinen Podcast-Episoden, da immer mit neuen Menschen wie jetzt mit dir zu sprechen. Deshalb, Tim, ich danke dir für deine Zeit.
Sehr gerne. Danke für die Einladung, Götz.
Das war die heutige Episode im Gespräch mit Tim Klein zum Thema Produktmanagementprozess. Notizen und Links zur Episode finden Sie auf meiner Website unter dem Stichwort 355. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, freue ich mich über Ihre Bewertung bei Apple Podcasts. Sie geben damit auch anderen Interessierten die Chance, den Podcast zu entdecken. Ich bin Götz Müller und das war Kaizen2Go. Vielen Dank fürs Zuhören und Ihr Interesse. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit bis zur nächsten Episode und denken Sie immer daran, bei allem, was Sie tun oder lassen, das Leben ist viel zu kurz, um es mit Verschwendung zu verbringen.